Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausee Garage AG, Ihrem Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee mit dem neuen Discovery, unserem vielseitigsten SUV. www.ausee.ch.
Jawohl, es ist Sommer und Best of Doppelpunkt, erste Hälfte 2017. Wahnsinnig viele interessante, spannende Gäste. Als erste würde ich präsentieren Dr. Ruth Westheim. Sie ist die berühmteste Sexologin der Welt und hat ein unglaublich spannendes Leben gehabt. Zuerst in Deutschland als Kind, dann in der Schweiz. Dann ist sie nach Palästina bzw. Israel ausgewandert und jetzt ist sie in Amerika ein grosser Star. Und ich habe sie über vieles, vieles gefragt. Auch über ihre Männergeschichte natürlich und wie sie das Leben als prominente Person richtig genossen hat.
Und dann sollte ich hier angenommen werden? Ich war angenommen in Ebnat-Kappel, im Kindergartenseminar.
Aha, als Kindergärtnerin?
Als Kindergärtnerin, weil ich wollte Medizin studieren, aber ich habe keine Eltern gehabt, kein Geld, keine Matura. Dann habe ich gedacht, okay, ich werde eine Kindergärtnerin. Meine Großmutter hat gesagt, du bist so klein, du passt auf diese kleinen Stühlchen.
Wie groß bist denn du? Wie viel?
1,47 Meter. Okay. Und jetzt habe ich ein bisschen verloren.
Okay.
Nicht viel, aber ein bisschen. Und dann hat man mich angenommen, sogar Taschengeld wollte man mir geben. Und ich habe gesagt, nein, danke. Ich bin neulich an Ebnat-Kappel vorbei und habe gewunken.
Ach, gut, okay.
Auf dem Weg zum Sentis.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, ich muss nach Palästina. Ich muss kämpfen, damit die Juden ein Land haben für sich, damit das nicht mehr heißt, Jude, wohin wer, nimmt dich auf der Welt. Ich habe nie gedacht, dass heute, wo du und ich uns unterhalten, dass das noch so Riesenprobleme dort gibt. Ich bin also nach Palästina, ich bin in einen Kibbutz, ich bin dann in die Haganah. Jetzt pass auf, Roger, man hat mich als Scharfschütze ausgebildet.
Haganah, das muss man sagen, ist die damalige Untergrundarmee. Sie hat noch kein, vor der Staatsgründung hat man noch keine israelische Armee dürfen haben, sondern man hat das fast schon illegal, hat man dort eine Armee gehabt. Ja. Und bereit sein, wenn die Unabhängigkeit kommt, dass man sich kann verteidigen. Ja.
Und ich habe auch gelernt, wie man Handgranaten schmeißt. Aber ich habe Glück gehabt, ich habe nie jemanden töten müssen. Mhm. Aber ich war sehr schwer verwundet im Krieg 1948.
Bist du angeschossen worden?
Ja, und zwar in einem Jugendheim in Jerusalem ist eine Bombe explodiert.
Aha.
Und meine beiden Füße mussten fast abgenommen werden. Aber Gott sei Dank, da war ein wunderbarer Chirurg aus Deutschland, jüdisch. Der hat meine Füße gerettet. Ich kann tanzen und ich konnte bis jetzt, bis vor einigen Jahren, wunderbar Skifahren. Ich bin also verwundet worden. Deswegen war ich nicht lange in der Armee. Aber das war nicht, dass ich eine Heldin war. Alle waren in irgendeiner Weise in dem Krieg in 1948 haben geholfen. Alle, die in Israel waren. Ich war dann im Kibbutz.
Kibbutz, das ist um die Leute irgendwie zu informieren, die das nicht mehr so kennen, das ist so eine Art kollektive landwirtschaftliche Organisation, wo alle gleichgestellt sind, alle verdienen gleich viel. Es ist also eine Art Sozialismus, aber auf freiwilliger Basis, wo ein Teil war vom Gründungsmythos von Israel, wo Israel gerade in dem Unabhängigkeitskampf unglaubliche Dienste erwiesen. Ja, bitte.
Und dann habe ich gedacht, jetzt ist genug von so von mit so vielen Leuten zu leben. Dann bin ich nach Jerusalem und bin ausgebildet worden als Kindergärtnerin.
Also das hast du dann gemacht? Hast du dann doch wollen machen?
Ja, und dann habe ich mit Jemeniten gearbeitet.
Jemeniten, das muss man da sagen. Also jemenitische Juden, damals sind aus Jemen, wo es ganz in dem archaischen Land eine ganz spezielle jüdische Gemeinde gegeben hat, wo überhaupt noch keinen westlichen Wert hatten, also völlig aus einer anderen Welt gekommen, die hat man dort einfliegen lassen. Ja. Dort, mit denen hast du geschafft.
Ja,
wie ist das gewesen?
Für ein Jahr, wunderbar. Ich habe die Kinder Hebräisch gelernt und ich habe den Müttern gezeigt, wie man Kinder wäscht und wie man sich mit ihnen abgibt. Das war ein wunderbares Jahr. Dann habe ich das Glück gehabt, ich habe einen Mann kennengelernt, ich habe einige Männer
gehabt. Ehrlich? Das habe ich vermutet.
Ich habe das
gesagt. Du hast nicht nur theoretische Erfahrungen.
Genau.
Auch ein paar praktische.
Auch ein paar praktische.
Gut.
Und mit dem Mann bin ich nach Paris, weil er Medizin studieren wollte. Mit dem bin ich immer noch befreundet.
Ah, da gibt's noch, der lebt
ja,
noch.
Und der ist ein Witwer, aber er hat eine Freundin. Ich sehe ihn jedes Jahr, wenn ich nach Israel gehe. Ich gehe jedes Jahr und spreche dort am Radio und Television auf Hebräisch über Sex. Mhm. Ich bin ihm dankbar, denn ich habe wunderbare Jahre in Paris studiert, an der Sorbonne, mit Piaget.
Piaget, der ganz große Kinderpsychologe.
Genau.
Ja.
Und dann mit Professor Büse, Physiologie. Und wenn ich an der Sorbonne vorbeigehe diese Jahre, dann wink ich dem Salle Richelieu. Da habe ich viele Kurse mitgemacht.
Du musst viel winken, wenn du um die Welt reist, oder?
Und dann, der Ehemann wollte zurück nach Israel. Er wollte weiter in Israel leben und keine Medizin studieren. Und ich wollte fertig Psychologie. Dann ist er nach Israel und ich bin in Paris geblieben. Die Pariser Jahre, wir waren sehr arm. Wir haben manchmal nur 2 Mahlzeiten am Tag gegessen in der Studentenmensa. Aber glückliche Jahre. Ich habe Französisch gelernt.
Und noch ein paar Männer kennengelernt auch?
Natürlich. Und dann habe ich einen von den Männern mit nach Amerika genommen und habe ihn geheiratet. Dann habe ich eine Tochter.
Du hast ihn geheiratet, nicht er dich?
Ich habe ihn geheiratet.
Gut.
Der war sehr gut aussehen, der lebt nicht mehr.
Mhm.
Aber dann habe ich mich scheiden lassen. Ich habe das Kind allein erzogen in New York. Und dann habe ich Manfred Westheimer aus Karlsruhe, der von Karlsruhe nach Portugal ausgewandert ist.
Auch ein jüdisch-deutscher, der hat müssen fliehen.
Und der Ingenieur geworden ist. Mhm. Und mit dem war ich fast 38 Jahre verheiratet. Und der arme Mann, wie er mich geheiratet hat, hat er nicht gewusst, dass deine Dr. Ruth ein phänomenaler Success, ein phänomenaler Erfolg.
Also ein Promi, genau, ein Celebrity, der draus wird, oder?
Aber er hat sich...
Hat das können irgendwie handeln?
Er hat sich gefreut.
Ja.
Er war gern zu Hause, wir haben dann noch einen Sohn gemacht und er hat meine Tochter adoptiert.
Mhm.
Und er war gern am Abend zu Hause. Dann konnte ich alles das Soziale machen, was ich machen musste.
Was heißt das Soziale, was du machen musst? Was musstest du machen?
Ich musste Vorträge halten. Ich war an der Universität. Ich habe am Radio angefangen.
Ja, aber warum, wie ist das überhaupt gekommen? Also eben, du hast studiert, du hast Sexologie studiert.
Ja.
Du bist in Cornell gewesen, du hast eben die Ausbildung gehabt.
Und ich habe einen Doktor.
Ja, das haben wir jetzt verstanden. Ja, sicher. Ja, ja, klar. Das haben wir beide. Aber wie ist denn der Schritt passiert vom Doktor sein in die Medien? Ich meine, die akademische Welt ist das eine und die Welt von Radio, Medien in Amerika natürlich alles privat, eher ein bisschen, zum Teil ein bisschen oberflächlich. Vielleicht, weil dort hat das staatliche Radio nicht so eine Rolle wie bei uns. Ist doch ein relativ ein grosser Schritt, oder?
Ja, ich habe Glück gehabt. Ich habe Chutzpah. Erzähl denen, was das ist.
Eine gewisse Frechheit und eine gewisse Geradlinigkeit und keine Angst, irgendetwas zu machen.
Etwas zu riskieren.
Okay, gut. Also.
Da habe ich ein Kinderbuch darüber geschrieben, sage ich dir nachher. Also, ich hatte eine Arbeit verloren. Ich brauchte eine neue Arbeit. Und ich war jetzt schon ausgebildete Sexualerzieherin und Therapeutin. Und man hat gesagt, ich soll einen Vortrag halten für Radioleute. Und dann habe ich hatte 15 Minuten, habe ich gesagt, das mache ich. Und ich habe das Risiko genommen und habe gesagt, Radioleute, ihr habt the power, das heißt, ihr habt die Kraft, ihr habt alles, diese Möglichkeiten, Leute zu erreichen. Wir wissen, wie man Sexualerziehung machen muss. Wir sollten so ein Programm machen. Und innerhalb einer Woche hat NBC Radio mir 15 Minuten am Radio gegeben. Das habe ich ein Jahr lang gemacht. vorbereitet am Dienstag
also,
für Sonntagabend.
Ah,
so wie du, Sonntagabend.
Okay. Also, ich mache Montagabend am Fernsehen und Sonntagmorgen am Radio. Gut, also. Und dann hast du einfach erzählt oder hast du schon Leute im Studio gehabt? Oder wie war das gewesen?
Nein, erst habe ich gesagt, wer mir zuhört, schickt mir jetzt Fragen. Die werde ich nächsten Sonntag beantworten. Dann habe ich die nächsten Sonntag beantwortet für ein Jahr.
Und dann ist das ein Riesenerfolg?
Ein Riesenerfolg. Dann ist es über ganz Amerika, ganz Kanada.
Du hast ja irgendetwas Spezielles gehabt, nicht nur ein spezielles Fachgebiet, sondern auch eine spezielle Sprache.
Ja, erstens mal, ich habe den Akzent von Frankfurt am Main. Dazu kam noch die Schweiz, Französisch und dann Englisch.
Aber in Deutschland ist das vielleicht, wäre das gut gewesen. Aber in Amerika, der deutsche Akzent ist ja nach dem Krieg nicht so wahnsinnig beliebt gewesen.
Nein, aber mit mir war es schon anders, weil sie gewusst haben, dass ich jüdisch bin, weil sie gewusst haben, dass ich ein Flüchtlingskind war, ein halber Ausländer in der Schweiz und dass ich gut trainiert war. Und ich habe dann das Risiko genommen, über solche Sachen am Radio zu sprechen, über die kein Mensch gesprochen hat, wie Orgasmus, wie Erektion. Wie.
Aber hat es auch nicht Regeln gegeben? Es gibt ja heute noch Regeln in Amerika, welche Wörter man nicht benutzen darf.
Ja,
hat es dort im Bereich von Sexualität schon solche Vorschriften gegeben?
Nein, am Anfang waren alle Rechtsanwälte da gesessen und haben mir zugehört. Nach ein paar Wochen haben sie aufgehört, weil sie gemerkt haben, dass ich gut trainiert war, dass ich das ernst mache, obwohl ich viel lache. Und ich habe keine Probleme mehr gehabt über ganz Amerika.
Okay, und dann Radio grossen Erfolg, dann ist natürlich das Fernsehen noch grösser geworden und dann plötzlich bist denn du auch im Fernsehen gekommen. Und die Sendung hat dann geheißen Dr. Ruth, da hat man dich auch gesehen, ist auch mit Publikum da gewesen. Sendungen, wie hat das angefangen?
Das hat angefangen, weil ich gedacht habe, jetzt das Radio läuft schon. So wie du, Roger. Ich wollte wieder was Neues.
Okay.
Jetzt habe ich gedacht, jetzt muss ich ein bisschen mal sehen. Es gibt Leute, die Radio nicht mehr hören wollen, die wollen aber Television sehen. Ich habe großes Glück gehabt. Damals eine Kabeltelevision. Das hat gerade angefangen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Eben, es hat ganz wenig Kanäle. Zuerst hat es ja nur 3 gegeben, ABC, CBS, NBC.
Und dann
sind die Kabelkanäle gekommen, die da natürlich die Vielfalt vergrößert haben. Ja.
Meins war Lifetime. Das hat gerade angefangen und da habe ich reingepasst.
Mhm.
Weil alles damit zu tun gehabt hat, über Familie. Weil ich nicht nur über Sex spreche, sondern über zwischenmenschliche Beziehungen. Und dann habe ich 450 Televisionprogramme gemacht.
Unglaublich. Und das ist wirklich so etwas geworden, was ganz Amerika erreicht hat. Und du bist eine absolute Celebrity gewesen, überall.
Ein kleiner.
Ja, eine grosse Celebrity, eine kleine Person. Und wie, das hast du genossen, oder? Überall, wo du hingegangen bist, im Taxi, auf der Straße, eben auch, weil du so klein bist, hat man dich sofort erkannt. Überall, alle Leute. Das hast du nie als Belästigung empfunden?
Nein. Im Gegenteil, wenn ich auf der Bahnhofstraße spazieren gehe und zum Sprüngli gehe, weil ich das liebe, dann freue ich mich, wenn jemand mich erkennt.
Auch in der Schweiz?
Sehr. Und dann habe ich viele, ich habe mal mit dir Television gemacht, ich habe mit anderen Television und Radio gemacht. Aber das macht mir immer noch Spaß.
Und in New York, wie ist es heutzutage?
Alle kennen mich. Außer es gibt eine Schicht im Alter, also die Jüngeren, die müssen mich jetzt erst wieder erkennen.
Lass dir etwas sagen. Wir haben hier ein zweites Radio, Planet 105. Ganz junge Leute, so um die 20 herum, die sind gestern zu mir gekommen und gesagt, was? Ruth Westheimer kommt? Grossartig.
Das wirklich? Sind
ja, die das kennen dich. Mich. Ja, die sind ganz nervös gewesen und haben mir Sachen geschickt, noch Hintergründe, Sachen, die du am Fernsehen gesagt hast und so. Ich bin selber überrascht gewesen. You are a celebrity among young people in Switzerland. Oder das intelligente junge Leute, die jetzt bei uns arbeiten.
Ja.
Nein, also, aber das ist ja dann, du bist ja bis zum Präsident gekommen, nach alle grossen Anlass, Oscar-Veranstaltungen.
Ja.
Du bist eigentlich dann plötzlich eben das arme Flüchtlingskind, ist genau am gegenteiligen Ende von der gesellschaftlichen Leiter, kann man sagen.
Ja, aber wie du siehst, auch in dem neuen Buch, ich vergesse nie, wo ich herkomme.
Eben, wie hat der Bob Marley gesagt, if you don't know where you're coming from, you don't know where you're going to.
Genau.
Man muss immer seine Wurzeln erkennen und sich bewusst sein seiner Wurzeln.
Und dann muss man der Schweiz sagen, wie schwierig die Lage auch ist mit anderen Sachen, für die Kinder, die mit mir gerettet worden sind, ich wäre nicht am Leben.
Mhm.
Ohne das Schweizer Kinderhilfswerk und ohne das Kinderheim in Heiden.
Hast du jetzt irgendwie eine Ahnung, wie jetzt die Schweizer Flüchtlingspolitik ist? Eben, es ist eine politische Auseinandersetzung und man hat das Gefühl, man wird überschwemmt von einer grossen Migrationswelle aus Afrika, aber jetzt aus dem Nahen Osten. Einerseits Leute, die aus der Armut weg wollen, andere Leute, die in Kriegsgebiet sind. Und dass man da nicht kann einfach sagen, kommen alle in die Schweiz. Hast du da irgendwie auch eine Meinung dazu?
Weißt du was, Roger? Ich spreche so viel über Sex, dass ich nicht über Politik spreche. Aber was du jetzt gesagt hast, erinnert mich an den Häsler mit dem Buch
Alfred
Das Boot
Häsler.
Ist voll.
Jawohl.
Und der Häsler hat mit mir mein allererstes Buch geschrieben. Die Geschichte der Carola Siegel.
Mhm.
Das allererste Buch in meinem Leben.
Wie ist sie denn auf dich gekommen damals? Du bist ja noch nicht berühmt oder bekannt.
Nein, aber jemand hat mich gekannt, die Käthe Johannes, die war Statistikerin an der Stadt Zürich und die habe ich kennengelernt und die hat den Häsler gekannt und dann hat er mit mir das Buch geschrieben. Und das Buch war das allererste Buch. Ich habe dann verfolgt, was aus allen Kindern, die mit mir im Heim waren, in Heiden, im Wartheim. Siehst du, wie interessant, das Heim heißt Wartheim geheißen. Für uns war das Warten.
Mhm.
Und dann haben wir das Buch zusammen gemacht. Das, was jetzt passiert, erinnert mich an das Buch, das Boot ist voll.
Okay, also machen wir zwischen den Musik und reden weiter mit Dr. Ruth Westheimer. Der Uli Forte bei mir war der Trainer vom FCZ, hat eine ganz spannende Saison hinter sich. In der zweiten Liga eigentlich, er musste den Aufstieg anbringen, hat es angebracht. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist eigentlich der grösste Erfolg in seinem Leben? Ist es das, dass er in die Superliga aufgestiegen ist, oder gibt es etwas anderes? Und wie geht er mit dem um, dass jeder Trainer eigentlich weiss, dass es morgen irgendwie vorbei sein kann und dass jeder Trainer irgendwann entlassen wird?
Der emotionalste ist ganz klar der erste Aufstieg als Spielertrainer. Das war ganz am Anfang, 2-0-2, 2-0-3, erste Stelle.
Und was ist das?
Mit Red Star Zürich von der Zweitliga interregional in die Erstliga normal.
Ich finde das eben interessant, weil der Ottmar Hitzfeld hat mir auch erzählt, und ich meine, der Ottmar Hitzfeld, der hat alles gewonnen, alles. Deutsche Meisterschaft, alles. Champions League. Das Wichtigste, das Emotionalste ist für ihn gewesen, als er Cup gewonnen hat mit Aarau. Ja, auch sein erster grosser Erfolg. Und alles, was nachher kommt, kann das nicht toppen, nicht einmal Champions League.
Absolut, weil das ist von dem, wo man immer irgendwo auch träumt im Kämmerli, und dann wird das Wahrheit und das trifft einem schon mehr. Mhm. Obwohl natürlich die anderen Titel natürlich auch.
Also was ist denn die grösste Niederlage? Die
grösste Niederlage ist einfach, das war mit IBE. Da haben wir am...
Drei Meisterschaften?
Da haben wir am Donnerstagabend Slovan Bratislava gehabt, erste Europa League-Spiel daheim, Stade de Suisse, 5-0 gewonnen. Höchster Sieg ever in der Europa League. Ja. Und ein paar Tage später haben wir Buchs im Göpp gehabt. Dazu mal Zweitliga Interregional. Und dann habe ich rotiert, weil ich gedacht habe, komm,
ja, klar,
so sollten wir ja...
So wie jetzt gegen Weil am letzten Wochenende.
Genau, genau. Und das ist leider dann in die Hose gegangen. Und dann haben wir 1-0 verloren und sind aus dem Göpp rausgefallen. Und das ist natürlich für IB einmal mehr ein Kapitel gewesen, wo gar nicht...
Du bist eine von den Enttäuschungen, die IB erlebt hat.
Eine von den 100, ja.
Genau, weil in Zürich bist du auch eine Enttäuschung gewesen. Nämlich bist bei GC zwar Zweiter geworden, hast Göpp gewonnen und bist einfach abgehauen.
Ja, das ist halt dort,
eine
spezielle Situation.
Ist um Kohle gegangen?
Nein, nicht um
Kohle. Komm jetzt, können wir darüber reden.
Nein, sicher nicht um Kohle. Kohle darf nie Motivation
sein. Ja, aber man geht doch nicht in dem Moment von einem Club weg, wenn man aufgebracht hat, nach einem langen Jahr, wo GC ein bisschen schlecht
war. Man sieht ja, was GC im Moment für Probleme hat. Oder? Ja. Und das hat man schon dort erkannt. Also ich, der hinter den Kulissen gesehen habe, als Trainer, habe ja meistens häufig Gespräche gehabt mit Leuten vom Verein, habe gemerkt, dass Basis nicht ganz so fix ist.
Klar, in der Zwischenzeit sind x-mal andere Leute gekommen, aber besser ist es nicht geworden.
Besser ist es nicht geworden, im Gegenteil. Oder? Jetzt hat Carlos hat einen sehr guten Job gemacht, hat sie rausgerissen aus dem Abstiegskampf. Vor allem hat GC sehr gute Transfer gemacht mit dem Dabur und mit dem Velotic.
Die haben es einfach zurückgeholt. Oder?
Sonst hätte das können blöd enden.
Gut. Also, aber dort hat man dir das übel genommen. Wohin bist du gegangen? Zu IB. Und das ist dann eben nicht gut rausgekommen.
Ja gut, also relativ.
Ich
bin Vizemeister geworden und Europa League 16. Finale Qualifikation geschafft gegen Everton. Es ist relativ, also gar kein Erfolg war es nicht gewesen, aber man hat dann nicht so viel Geduld gehabt.
Gut, zwischen denen war noch St. Gallen, oder? Darf man nicht vergessen, 1000 Tage.
Am Anfang, ganz am Anfang.
Ja, 1000 Tage St. Gallen, dort haben sie sich auch rausgerührt, oder?
Ja.
Wird man eigentlich als Trainer irgendwann einmal rausgerührt?
Ja, das ist so. Heutzutage ist es leider so.
Da weiss man doch, der Herr Schmidt von Mainz hat jetzt gerade seinen Club noch gerettet und look what happened, haben wir gerade rausgerührt.
Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen.
Das heisst, als Trainer dürfen wir gar nicht so viele Emotionen haben mit einem Club.
Ja, aber das ist ja dann auch wieder schlecht, wenn man keine Emotionen hat, oder? Da kann man nicht zu 100% bringen.
Ja, wie geht man dann mit dem um?
Man muss in dem, und das habe ich schon ein paar Mal probiert zu erklären, man muss in dem Club, wo man schafft, muss man alles Herzblut geben, was man hat.
Im Wissen?
Im Wissen, dass es morgen kann vorbei sein kann.
Oh, im Wissen, dass es irgendwann wird vorbei sein wird?
Absolut.
Dass man dort nicht irgendwie dann mit grossen Lobpreisungen wird gehen, sondern irgendwann einmal sagt man hiermit Tschüss.
Genau, Sir Alex Ferguson, Wenger, das gibt es ganz, ganz selten.
Meinst du, der Wenger bleibt noch bei Arsenal?
Wenn, noch eine Saison vielleicht, aber die ist dann wahrscheinlich die letzte, denke
ich. Aber das hat man schon länger gesagt, jetzt sind sie ja nicht einmal in der Champions League. Ich als Arsenal-Fan aus der Distanz sehe das mit Wehmut. Welcher englische Club ist eigentlich dein Lieblingsclub?
Ja gut, Manchester United ist schon eine Legende.
Das und überhaupt, welcher Club im Ausland, für welchen Fans du?
Ich bin früher ein ganz heisser Verfechter vom Salernitana.
Salernitana? Muss man jetzt erläutern? Das ist nie Champions League geworden?
Nein, das war der Club von meinen Eltern, wo sie herkommen, in Salerno. Ich bin ja von Salerno.
Ja.
Und die sind früher in der Serie A gewesen. Und in der Zwischenzeit haben sie einen Konkurs hinter sich und sie haben sich jetzt aber wieder gefangen, sind aber nur in der Nazi-B.
Okay, also das ist so ein emotionaler Club, aber von den grossen Clubs?
Gut,
weil du träumst ja von einem grossen Club.
Dortmund.
Weil FCZ ist super, aber eine Bundesliga, hast du gesagt, ist natürlich noch viel besser.
Ja, klar, das hat ja jeder, der Traum hat jeder, wenn man in die Bundesliga
geht. Und Dortmund, hast
Dortmund ist sehr, sehr, sehr sympathisch.
Da geht ja vielleicht ein anderer Schweizer jetzt dann an.
Hoffentlich, der Lucien,
Das wäre auch noch gut. Also, das wäre so ein Ziel. Weil dort hat man mehr Publikum, mehr Erfolg, mehr Geld, mehr alles.
Oder? Nein, es geht nicht um das.
Komm jetzt!
Es geht nicht um das. Weißt,
Fußball ist beherrscht vom Geld. Diese Woche hat es eine Titelgeschichte, oder nicht eine Titelgeschichte, eine grosse Geschichte im Spiegel. Wir müssen vielleicht auf das noch eingehen, wie da die Kohle immer grösser und immer wichtiger wird und alles beherrscht, oder?
Aber nochmal, wenn einer nur wegen Geld Fußball betreibt oder in Fußball geht, ist das nie der Erfolgsfaktor.
Logisch nicht. Aber wenn es dann kommt, also wenn man zum Beispiel hört, ein Pogba, ich weiss jetzt nicht, der wird wahrscheinlich nicht der beste Spieler der Welt je, 105 Millionen.
Ja. Und hat die Saison gar nichts gezeigt.
Eben. Ja, 105 Millionen. Ja. Und sein Manager, ich gehört, hat so gute Verträge gehabt. Über die Jahr über kommt er 49 Millionen über. Ja. Sind Spieler vermittelt.
Pizzabäcker aus Amsterdam.
Der Trüll ist doch durch, oder?
Ja, das ist ein Italo, der in Amsterdam sein Glück suchen ist. Oh. Und dort in einer Pizzeria geschafft hat und durch das den Zlatan Ibrahimovic kennengelernt hat. Und plötzlich ist er in den Zirkus reingekommen.
Unglaublich. Aber wenn du jetzt die Beträge hörst, die sind glaube ich, im Schweizer Fußball ein bisschen kleiner.
Einiges kleiner.
Also in Deutschland verdient im Durchschnitt, habe ich jetzt da gelesen, im Durchschnitt ein Fußballspieler in der Bundesliga 2 Millionen Euro. Wie viel ist es in der Schweiz?
In der Super League? Es ist keine halbe Million im Schnitt.
Ja.
Im Schnitt. Aber es gibt natürlich...
Die Spitze? In der Schweiz?
Die Spitze ist 1,5 Millionen...
Pro Spieler?
Nein, nicht im Schnitt.
Nein, aber die Spitze
ist sicher 1,5 Millionen.
Wer ist das in der Schweiz im Moment? Ja,
gut, also da ist es schwierig, die Namen zu sagen.
Du
weißt ja, welche Vereine am besten zahlen.
Also Basel, oder?
Basel ist sicher ein Verein und IB ist auch.
Und auch IB zahlt auch.
Ist auch sehr interessant. Ja.
Genau. Und wie ist es beim FCZ?
FCZ ist nicht ganz so hoch.
Also auch, aber kommt auch einer auf eine Kiste?
Das glaube ich nicht.
Glaubst du? Weißt du gar nicht?
Nein, das ist ja nicht.
Jetzt bist du der Finanzmeister.
Nein.
Aber du musst dich interessieren für Finanzen.
Nein, wir haben beim FCZ eine ganz klare Gewaltentrennung.
Also ja, Gewaltentrennung, aber Informationsbarriere.
Nein, das darf mich nicht interessieren. Weißt du warum? Weil wenn einer 1 Million verdienen würde und einer nur 10'000 verdienen würde, dann würde ich den von 1 Million anders behandeln als der 10'000 verdient.
Und
dann
würdest du ihn dann mehr aufstellen, oder?
Nein, dann würde mehr dran nehmen, wenn er nicht
mehr dran hat. Aber kannst du jemanden abschätzen, oder?
Ja, also, aber unsere Lohnstruktur ist sehr, sehr stabil.
Gut, aber wissen die Spieler untereinander, was der andere verdient?
Nein.
Ist das grosse Geheimnis?
Das denke ich.
Und dann muss man verhandeln. Mit wem muss man verhandeln? Mit dem Helian oder mit dem Cillo?
Mit dem Cillo und dem Helian. Das sind beide ja im Charge. Also gut. Ist nicht nur einer.
Und wer ist wirklich im Driver-Seat von diesen beiden?
Du, das weiss ich nicht, das müssen wir sie fragen.
Ja, aber ich frage ja dich.
Ja, das
du hast ja mit denen verhandelt.
Ja, wir sind beide am Tisch gehockt.
Also ich habe das Gefühl gehabt, wer ist der Schwester gewesen?
Ja, ich meine, es sind beide am
mit Tisch. Mit wem hast du wie geflirtet?
Also mit der Heliane sicher nicht, weil sie ist verheiratet und ist mit dem Cillo zusammen. Aber ich habe
mit ihm.
Nein, ich habe mit beiden ein sehr gutes Verhältnis.
Okay, wir reden über Fußball, das ist so ein richtiger Fußballtag, den wir da schon machen, oder? Was ist der nächste Musiktitel, Uli?
Das ist Never Forget von der Take That. Das ist auch ein legendärer Titel.
I knew the vibe.
Mai, ebenfalls bei mir ist der berühmteste Schweizer Anwalt, der Valentin Landmann. Wir haben natürlich über den aktuellen Fall vom Schweizer Spion Daniel M. geredet. Darüber, dass er beim Tanzparkett ausgerutscht ist und fast gestorben ist. Wie ist denn das überhaupt möglich? Und dann natürlich, welche Kunden oder Klienten, heisst es ja vornehm bei der Anwalt, würden nehmen und welche würden nicht nehmen.
Das dürfte sogar zutreffen.
Ja, das steht ja da hinten, also in einer freundlichen Biografie.
Ja, ja. Du, ich
Was war das Schlimmste von dem? Schwächlich, ängstlich, dicklich und blutleer?
Alles.
Alles?
Alles zusammen ergibt ein Bild, das nicht gerade vorteilhaft ist, sagen wir, im Umgang mit anderen Kindern, was einem als Kind zusetzt.
Eben, du hast offenbar kaum Kontakt gehabt, bist abgeschlagen worden vom Heimweg. Aber was das Ganze noch schlimmer gemacht hat, du hast immer die besten Noten heimgebracht.
Ja, du, das macht es nicht gerade besser. Mhm. Das macht es echt nicht besser.
Also bist du eigentlich ein trauriges Kind gewesen?
Ja, ich würde sagen, es hat viel auch Schönes gegeben, aber ich war sehr stilles Kind gewesen, sehr schüchtern.
Aber unglücklich?
Unglücklich oft auch. Mhm. Sehr oft auch. Ich hätte gerne mehr gespielt, ich wäre gerne mehr Kind geblieben.
Mhm. Aber du warst in einem Umfeld, wo da Literaten, Politiker etc. waren. Dann bist du dann nach der Matur studieren, bist in die Studentenverbindung zu Sofingia gegangen, die geben die Namen. Der Name, den die gerne
ist. Qualle. Das ist. Das hat etwas.
Was heisst das? Also Qualle hat keine Kontur.
Ja, genau. So habe ich auch ausgesehen.
Ja, aber gleich, Qualle hat auch keine Persönlichkeit.
Qualle ist auch. Die brennt und die ist viel im Wasser.
Ja, aber die ist also das eben, ist... aber die kann sich selber nicht bewegen, sondern sie wird bewegt.
Ja, das hat schon auch etwas. Also, ich bin ja nicht ins Militär gekommen, weil ich nicht die Stange drauf gekommen bin. Also, ich habe mich selber nicht gerade gut können
bewegen. Du bist wieder Qualle gewesen, auch politisch. Du warst mal FDP gewesen, dann SVP, wieder FDP, wieder SVP, oder?
Es ist so. Ich bin aus allen Parteien ausgetreten.
Und wieder eingetreten?
Nein. Das ist geblieben. Ich bin in keiner Partei.
Jetzt, aber dazumal bist du von einer zur anderen.
Nein, nur einmal. Je einmal. Und ich habe gefunden am Schluss, ich will nicht mehr in eine Partei, aber ich will meine politische Meinung natürlich
nicht. Und das ist die rechtskonservative, vor allem am Anfang an eigentlich.
Sie ist verschieden. Ich
Was
habe,
heisst verschieden?
Ja, das ist das. Ich behalte mir vor, allen auf das Hühnerauge zu stehen. Ich meine, ich schreibe ja meine Kolumnen und so. Die sind sicher eher pro Selbstständigkeit von der Schweiz, pro Erhalten von unserer gesetzgeberischen Selbstständigkeit und alles.
Und hast du Gefühl, das ist bedroht? Also jetzt, die SVP macht jetzt so eine Initiative, ich weiß nicht, wie der aktuelle Name im Moment heisst.
Selbstbestimmungsinitiative.
Heisst jetzt wieder einmal. Ja. Das ist wie bei dir, wo alles sich immer gerne... Und dort wirst du dafür sein, aus juristischer Sicht?
Ich werde dort dafür sein, ich kann dir aber auch sagen, warum. Wir sind in der Lage, eigene Gesetze zu machen. Wenn wir etwas übernehmen wollen, dann sollen wir das übernehmen. Wir müssen keine dynamische Rechtsübernahme haben.
Aber vielleicht Beziehungen zu Europa sind noch wichtig, oder?
Du, enorm wichtig. Und jetzt können wir ja sehr vieles übernehmen. Wir können auch Vereinbarungen schliessen. Es gibt einen ganz grossen Haken, der da ein Stolperstein ist. Bis 2012 sind wir immer davon ausgegangen, normale internationale Verträge stehen zwischen Gesetz und Verfassung. Und 2012 haben mal drei Leute die Verfassung geändert.
Bundesrichter?
Ja. Besetzung von der zweiten staatsrechtlichen Kammer vom Bundesgericht. Die hätten das an sich am Gesamtbundesgericht vorlegen, haben es nicht gemacht. Und die haben dann gesagt, jede internationale Bestimmung steht über der Verfassung. Also zum Beispiel, du kennst das mit dem Servela-Schelfer-Verbot, das wir ja auch anwenden. Brasilien kein Import von Servela heute, weil es eine EU-Bestimmung gibt. Das machen wir. Nun, man könnte auch mit argentinischen heute leben, aber hast du gewusst, dass das über der Verfassung steht, nach jetziger Rechtsprechung?
Also gut, gehen wir nicht in das ein, wir werden über das noch viel reden im Verlauf der nächsten Monate und vielleicht Jahre. Und über Servola wird wahrscheinlich dann sehr oft in diesem Bereich wird dann geredet. Aber deine Haltung gegenüber Rechts, die eher im rechten Ecken ist, macht sie dann auch leichter, Neonazi zu verteidigen?
Ich habe noch nie eine Tat verteidigt.
Ja, aber Neonazi.
Ich tue dort auch keine Tat verteidigen.
Nein, aber Neonazi.
Ich würde sagen, die Leute, die ich hatte, und die ich verteidigt habe, die stufe ich nicht als Neonazi ein.
Du nicht?
Die sind beschuldigt, etwas gemacht zu haben. Aber ich habe auch Freisprüche bekommen. Zum Beispiel einen, der im Wallis bei einer Musikveranstaltung von Soldatenliedern, der hat Bratwürstli gebraten. Und die Bratwürstli sind nicht rechtsgerichtet.
Jetzt sind wir schon wieder bei der Bratwurst nach der
Serie. Ja, natürlich. Du, ich bin einfach verfressen.
Also, du tust irgendwie ablenken. Offenbar.
Ja,
du sagst eben, ich verteidige nicht Soldaten, sondern Menschen. Und ich frage mich einfach, dass du dich auch mit solchen Leuten oder für solche Leute einsetzen
musst. Aber lass, ich habe ganz Grässliches.
Ja.
Ich habe Sachen, wo sogar das Büro sagt, wie hast du das können übernehmen?
Mhm. Und? Wieso machst du das? Also gib ich ein Beispiel,
über ganz Grässliches, wo die Leute... Einem ganz schlimmen Fall. Ich hatte einen mit entsetzlichen pädophilen Delikten. Da haben sich mehrere Leute aus ganz Europa getroffen, haben ihre 6- bis 8-jährigen Bübli austauscht für Oralsex und Analsex, haben das noch gefilmt und fotografiert. Absolut schrecklich. Mhm. Dann hat mir aus dem Gefängnis einer geschrieben und gesagt, ich war das Monster.
Mhm.
Das darf nicht mehr passieren, ich bin bereit, alles aufzudecken.
Ja.
Ich habe ihn übernommen.
Aber was fasziniert dich? Einfach eben da Grenzerfahrungen, das hast du in deinem Leben auch immer gesucht. Grenzerfahrungen, ja. Ich und das Monster.
Das hat schon, ich muss sagen, das Delikt finde ich absolut scheußlich. Aber der Mensch hat dann alles aufgedeckt und hat dazu geführt, dass die Staatsanwaltschaft sämtliche Beteiligte hat können greifen.
Mhm. Und er selber ist durch das...
Er ist zu 13 Jahren verurteilt worden. Das ist eine höhere Strafe. Und ich habe kurz zu einem übergeschaut im Prozess und habe gefragt, weiterziehen oder akzeptieren. Und er hat gesagt, hier im Saal sitzt der Anwalt von meinem Kind, den ich missbraucht habe. Ich wollte nicht später dem Kind in die Augen schauen und sagen, der Vater hat es nicht akzeptiert.
Okay, und das hat dich dann irgendwie zufriedengestellt? Hast du das Gefühl gehabt, das ist so ausgegangen,
ist
wie es
nicht ausgehen wollte? Es war ins Verteidigen. Es kann auch ein Mord ist etwas Grauenhaftes. Ein Mord kann grässlich sein, eine Tötung.
Ja, ich,
aber es kann recht, es ist absolut
klar, jeder hat das Recht auf eine Verteidigung.
Genau.
Aber warum musst es du dann eben machen? Oder es zieht dich einfach an? Weil du hast einen anderen Satz mal gesagt, habe ich im Buch gelesen, man soll, wenn man lügt, nur so weit lügen wie nötig und man muss aufschreiben, welche Lügen man erzählt.
Also, ja, das ist eine Technik
damit,
von
ja, damit das ist klar. Die Leute einfach besser lügen.
Nein,
du tust
das
also
ist
die Leute
klar.
Dazu bringen, sich mit Lügen irgendwie ihre gerechte Strafe, sage
das
ich jetzt mal,
das war nicht eine Empfehlung, sondern das habe ich geschrieben, dass sehr viele Leute einfach lügen, ertappbar. Denn Lügen wäre eine Kunst, wenn es jemand wirklich perfekt wollen machen würde. Das kann praktisch niemand.
Reden wir noch über dich. Du hast dich im Buch selber bezeichnet als bitterer Bünzli, was ein bisschen pleonastisch ist, oder? Jeder Bünzli ist bitter, und als Kotzbrocken. Was sind denn das für Aussagen?
Das heisst, dass ich, wenn ich mir, wie ich vor 30 Jahren war, bin, würde begegnen, vor 40 Jahren, dann würde ich in einer Minute Riesenkrach mit mir überkommen.
Aha, warum?
Ich war total staatsgläubig gewesen. Ich habe gemeint, die Universitätsprofessoren sind Halbgötter. Schweizer Richter können niemals einen Fehlentscheid fällen. Dabei ist der Fehlentscheid ja sogar in der Prozessordnung vorgesehen. Weißt du wo?
Nämlich?
Es gibt Rechtsmittel.
Mhm.
Das heisst, wenn wir annehmen würden, es gibt keinen Fehlentscheid, brauchen wir doch kein Rechtsmittel.
Ja gut, also man kann ja Sachen immer noch das zweite, das dritte Mal anschauen. Aber
ganz
du bist,
genau.
Aber wenn du sagst, bitterer Bünzli, beziehst du dich dann auf das, wie du
auf
früher warst?
Auf die damalige warst? Zeit.
Und jetzt bist du kein bitterer Bünzli mehr. Jetzt bist du Kotzbrocken.
Nein, ich habe von beidem immer noch etwas.
Mhm.
Ich meine, ich kann mich manchmal auch nicht ausstehen. Das ist richtig. Ich kann manchmal... Der Eindruck, ich mache Sachen falsch, ich verletze Leute, das will ich nicht.
Mhm. Aber du giltst ja eigentlich als ein netter Mensch und trittst ja so sanftpfotenmässig auf. Auch die Richter lieben dich, die Gegenanwälte lieben dich. Und darum habe ich jetzt das Gefühl, das Wort Kotzbrocken ist mehr eine Art Selbstverletzung als eine Beurteilung der Leute, die du begegnest.
Das dürfte zutreffen, zumindest heute.
Mhm.
Ich war damals jemand, der immer im Anzug und in der Krawatte an die Vorlesung gegangen ist, der einfach total in den Büchern versoffen ist und das Leben nicht gesehen hat.
Mhm.
Ich hoffe, dass ich heute mehr vom Leben gesehen habe, obwohl ich immer noch mich sehr in der Arbeit vergraben, gern arbeiten.
Du musst dich überfordern.
Ich hoffe nicht.
Aber denn du hast ja so
überfordern, würde ich auch schlecht arbeiten.
Ja, nein, aber du tust dich körperlich überfordern. Du hast zum Beispiel größere Herzprobleme. Habe ich da gelesen?
Das ist richtig. Das hat sich irgendwann einmal ergeben. Und dann, aber die sind im Griff, die sind behandelt.
Aber was hast du denn gemacht? Hast du etwas geändert? Oder hast du gesagt, ja, ich habe es eben im Griff?
Man hat es nie im Griff.
Eben.
Und das Einzige, was ich vernünftig mache in meinem Leben, ist, ich gehe jeden Tag einen Kilometer schwimmen.
Das ist grossartig. Aber dann ist doch irgendwie vor kurzer Zeit etwas passiert. Du sagst da irgendwie, auf dem Tanzparkett ist da deine Partnerin ausgerutscht. Und du hast einen Blutsturz gehabt, wo du fast daran gestorben wärst. Das ist nicht normal, wenn man auf dem Tanzparkett stürzt.
Das ist eine ganz einfache Folge von der Blutverdünnung. Das heisst, ich bin einfach auf die Hüfte gefallen. Das ist etwas völlig Normales. Und dann hat es ein kleines Öderli geputzt und dann sind 1,8 Liter Blut in mein
Blut. Aus einem kleinen Öderli?
Ja, wegen der Blutverdünnung.
Wieso nimmst du dann Blutverdünnung?
Das ist natürlich wegen der Herzprobleme. Ah, die sind im Griff, aber das hat alles seine Folgen.
Das heisst, du darfst nicht mehr tanzen?
Ich würde sagen, ich sollte sehr aufpassen beim Tanzen, nicht auf den Sack zu fallen.
Aber irgendwie, wenn man so am Tod ins Auge schaut, ändert das etwas an der eigenen Sicht?
Es gibt den Punkt, dass man sich sagt, wenn ich einmal gehe, würde ich mir sagen können, ich habe gelebt.
Ja gut, aber klar, aber das muss man, wegen dem muss man sich dann nicht in Gefahrensituationen...
Nein, das muss man nicht.
Du hast eigentlich immer noch Töff fahren mit schweren Töff.
Etwa die einmal, aber es ist mir auch von der Ärzte gesagt worden, da Achtung, wegen der Blutverdünnung, wenn ich da einen Unfall habe, dann ist es dann gleich mal leid.
Eben, du hast ja eigentlich eine Bewunderung gehabt für die Leute, die ganz anders sind wie du, für die Hells Angels, vor allem in Hamburg, da ist schon x-mal darüber geredet worden. Ja. Eigentlich hättest du wollen sein wie sie, aber du bist anfällig.
Das ist doch letztlich mein Jugendtraum. Mhm. Ich würde nicht das dickliche, schüchterne Kind sein, ich würde der große Rübenzahl sein, der riesen Muskeln hat mit einem schönen Tattoo. Ich habe kein Tattoo.
Und was hast du denn gemacht, damit das überhaupt? Das kann man ja trainieren. Hast du denn das ernsthaft betrieben?
Du, ein bisschen trainiert habe ich schon, aber das wird nie etwas Besonderes Gescheites. Nein. Aber schwimmen kann ich.
Schwimmen
kann ich, wie ein Fettaug auf der Suppe. Das
ehrlich?
Ist tipptopp.
Und zwar kraulen, richtig?
Nein, ja, ich kann schon kraulen, aber ich tue viel lieber gemütlich. Weißt du, wie kommen einem die guten
Gedanken? Aber wie lange schwimmt man dann, wenn man gemütlich einen Kilometer schwimmt?
Ich schäme mich. Ich brauche 50 Minuten.
Ist das lang?
Ja, das ist sehr lang.
Okay,
aber ich mache es gemütlich.
Also reden wir doch jetzt über nicht mehr die privaten Sachen in erster Linie. Ja, vielleicht doch noch zwei Sachen.
Ja.
Und ich denke, was ist das für ein Typ? Ich kenne dich schon ein bisschen, aber dann habe ich da gelesen in diesem Buch, dass, wenn es dich langweilt in einer Gerichtsverhandlung, du Donald Duck Comics liest.
Das jetzt, ist richtig.
Also, du hast offenbar von deiner Mutter, der Salja Landmann, der berühmte Schriftstellerin, der die Bücher über die jüdische Witz geschrieben hat, hast du als erstes eben Mickey Maus Heftli und Donald Duck bekommen.
Ja, damit habe ich lesen gelernt.
Und jetzt machst du das im Gerichtssaal, wenn es langweilig ist. Ist das eine Marotte oder ist das eine weitere Form von Arroganz, um denen zu sagen, was ihr da verzapft, ist so langweilig?
Nein, das
ich lese jetzt Donald Duck.
Das ist ein kleiner Tick, das macht mir Spass. Und ich mache es aber hinter dem Pult. Das sieht nur der Staatsanwalt oder die Gegenpartei.
Eben.
Und die regen sich dann vielleicht auf. Aber wenn man annimmt, ich denke deswegen nicht zulassen, dann ist das ein grosser Irrtum.
Es ist aber einfach das Zeichen von fehlendem Respekt, oder?
Nein.
Ich habe doch... Die reden, die haben ihr ein Plädoyer und du lesest Donald Duck Comics.
Ich lese, wenn du ein Plädoyer würdest halten, würde ich nicht Donald Duck lesen.
Also, ein Schmeichler ist er auch noch. Also machen wir noch einen Titel. Nächster Musiktitel.
Das ist Mackie Messer, ebenfalls aus der Drei-Groschen-Oper.
Und zwar in der Version von der Hildegard Knef.
Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McKeister hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie Messe nennt. Und Schmuel Meier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann und sein Geld hat Mackie Messe, dem man nichts beweisen kann. Jenny Taula ward gefunden mit nem Messer in der Brust. Und am Kai geht Mackie Messer, der von allem nichts gewusst. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet. Mackie, welches war dein Preis? Und die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Doch man sieht nur die im Licht, die im Dunkeln sieht man nicht. Doch man sieht nur.
Das war also die erste Portion Best of Doppelpunkt 2017. Nächste Woche dann eine neue Ration von diesen Talks hier bei Radio 1.
Garage AG, Ihrem Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee mit dem neuen Discovery, unserem vielseitigsten SUV. www.ausee.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.